Junge, sagte mein Vater immer, Junge, lern Latein. Das ist eine sichere Grundlage, man weiß nie, wozu man es gebrauchen kann. Er sollte recht behalten, ich wusste nie, wozu ich es gebrauchen kann. Meine Damen und Herren, dass wir in Zeiten dynamischer Veränderungen leben, wie es mein Referatsthema voraussetzt, ist wohl unstrittig. Dynamisch heißt auf Deutsch kraftvoll und klingt positiv. Dass aber zum Beispiel positive technische Veränderungen negative humane Veränderungen mit sich bringen können, wissen wir alle, ich will es an einem Beispiel verdeutlichen. Die höchste Autorität in einem Betrieb hatte jahrhundertelang derjenige, der sein Handwerk am geschicktesten beherrschte. Der Meister hieß Meister, weil er alles schon am meisten gemacht hatte, weil er die größte, und das hieß oft die längste, Erfahrung auf seinem Gebiet hatte. Vielleicht erstmalig in der Geschichte aber können die Jungen von den Alten kaum mehr etwas Brauchbares lernen. In der modernen Informationsgesellschaft könnte die grauhaarige Chefsekretärin mir zwar zeigen, wie man ein Farbband in die Schreibmaschine Olympia Gabriele einspannt. Sie könnte mir vielleicht auch zeigen, wie man ein Briefdiktat stenografiert, aber das braucht niemand mehr. Wie man ein Virenschutz-Update downloadet und wie man Junk-Mail-Firewalls installiert und wie man dem Chef CNN und NTV auf den Twin-Receiver für seine Satellitenschüssel programmiert, das lernt nicht die Berufsanfängerin von der Berufserfahrenen, das lernt der Meister vom Azubi. Damit aber ist die Achtungspyramide in den Betrieben herumgedreht. Die Alten reagieren darauf, indem sie sich an die Macht klammern und die Jungen an ihren Vorsprung. Auf der Strecke geblieben sind dabei erstens vorbildliche Vater- und Mutterfiguren, bei diesen dynamisch so positiv klingenden Veränderungen. Auf der Strecke geblieben sind positive Vater- und Muttervorbilder, übrigens nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Politik. Vergleichen Sie mal Theodor Heuss mit Guido Westerwelle. Und auf der Strecke, ja, um in einer Partei zu bleiben, und auf der Strecke geblieben ist das Betriebsklima. Übrigens auch in Kirchen und Gemeinden. Meine erste Vision also wäre, und mit Vision meine ich nicht etwas, das ich schon sähe, sondern etwas, das ich mir wünsche. Meine erste Vision wäre, dass in ihren Betrieben dynamisch verändern nicht gleichbedeutend ist mit mutwillig Erfahrungskapital kaputt machen oder missachten. Mein erster Wunsch an Sie wäre, dass in Ihren Betrieben technisches Know-how nicht mit menschlicher Reife verwechselt wird und Fachwissen nicht mit Lebensweisheit. Hinzu kommt nämlich noch das schillernde Modewort Flexibilität. Johannes Schwaliner hat es schon angesprochen. Ursprünglich und löblich gemeint war ja die erstrebenswerte Fähigkeit, sich auf veränderte Situationen einstellen zu können, schnell und gezielt immer das richtige Produkt, die momentan nachgefragte Dienstleistung oder Fähigkeit rechtzeitig im Angebot zu haben. Schön. Herausgekommen aber ist beim Wort Flexibilität ein Etikettenschwindel. Wo Flexibilität draufsteht, ist oft Unverbindlichkeit drin. Weil die Firmen bevölkert werden von eilig Durchreisenden. Ich bleibe hier sowieso nicht lange in dieser Abteilung. Ach ja, ich mache das hier nur, weil es sich was Besseres bietet. Weil die Firmen bevölkert werden von eilig Durchreisenden, ist niemand mehr langfristig verantwortlich. Alle wollen weiter, jeder ist auf dem Sprung. Und bis sich später mal die Konsequenzen meiner heutigen Entscheidung herausstellen, muss ich ja nicht mehr dafür gerade stehen. Sagt heute ein Angestellter, wissen Sie, ich bin seit 15 Jahren in dieser Abteilung, es gefällt mir gut und ich würde am liebsten hier auch bleiben. Dann kommt das ja schon quasi der Bitte um Frühpensionierung gleich. Dabei wissen Sie und ich ganz genau, dass es in jedem erfolgreichen Betrieb einen Typ treuen Heinrich gibt. So ein Faktotum, eine Seele der Abteilung. Diese Leute sind manchmal schrullig, manchmal lästig, aber eins sind sie auch immer, verlässlich. Meine zweite Vision wäre demzufolge, dass in ihren Betrieben nicht nur ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch menschliche Kontinuität wertgeschätzt werden. Dass Sie und Ihre Firma nicht dem hektischen Umstrukturierungs- und Beschleunigungsfieber anheimfallen, sondern dass langfristige Verantwortung, Verlässlichkeit, hohe Kunden- und Produktbindung erstrebenswerte Ziele werden. Mit der Verwirklichung dieser zweiten Vision könnten Sie sich unter Umständen auch ganz persönlich einen Gefallen tun. Nicht nur die Zeiten verändern sich dynamisch, auch Sie selbst verändern sich dynamisch. Sie werden nämlich älter. Wetten? Ja, das ist so vorhersagbar wie die Wirkung von Rizinus. Aber es wird hartnäckig geleugnet. Kaum etwas wird hartnäckiger geleugnet. 4 Billionen Euro haben deutsche Privathaushalte auf der hohen Kante. Schätzungsweise 180 bis 280 Milliarden davon werden allein bis zum Jahre 2010 in die sogenannte Riester-Rente fließen müssen, in die private Altersvorsorge also. Und nun mag man über Ethikfonds denken, wie man will. Ob es erst 40 oder schon 84 Publikumsanlagetöpfe in Deutschland gibt für ökologisch, sozial und moralisch sauberes Geld, das hängt davon ab, wie man das Wort Ethikfonds definiert. Und ganz sicher sind auch manche Mogelpackungen darunter. Also werden Solarenergie, Windkraftwerke, fair bezahlte Arbeitskräfte in der dritten Welt und gesundheitsfreundliche Produkte investiert, kann leider nicht immer sicher sein, ob er nicht doch über irgendein Tochterunternehmen am Tropenwaldraubbau mitverdient. Aber wie kommt es, dass in den USA 14% des privaten Anlagevermögens der Alkohol-, Tabak-, Rüstung- und Pornoindustrie entzogen sind, also in Ethikfonds angelegt werden, in Deutschland aber nicht mal 1% des privaten Anlagevermögens? Soll ich also tatsächlich glauben, dass es 99% der privaten deutschen Anleger schnurzpiepen egal ist, ob ihre Riester-Rente durch den Bau von Landminen, den Vertrieb von Computerspielen à la Counter-Strike, Robert Steinhäuser Erfurt oder durch die fingerflinke Sklavenarbeit nepalesischer Teppichkinder gesichert wird? Dann, wenn dem so wäre, dass das 99% der deutschen Anleger schnurzpiepen egal ist, dann wäre meine dritte Vision, dass wenigstens die Christen unter ihnen ihre wirtschaftspolitische Verantwortung entdecken und ihr Gewissen bitteschön von Jesus Christus wachhalten und nicht von den globalen Sachzwängen einschläfern lassen. Womit wir bei unseren Aussichten als Christen wären, von denen aus wir die dynamischen Veränderungen der Zeit betrachten. Wir leben geistesgeschichtlich, jetzt gucken wir mal auf das Wort Zeiten nach den dynamischen Veränderungen, wir leben geistesgeschichtlich in der Postmoderne und da fragen Sie sich zu Recht, seit wann eigentlich? Versteht man unter der Moderne die Zeit der Aufklärung, als der Mensch sein individuelles Selbstbestimmungsrecht gegenüber Königen und Kirche entdeckte und auch beanspruchte? Übrigens nicht erst mit der Französischen Revolution begonnen, sondern mit Martin Luther auf dem Reichstag in Worms 1521. Hier stehe ich. Ich kann deshalb nicht anders, weil ich meinem Gewissen mehr verpflichtet bin als Kaiser und Papst. Unglaublich, ein mittelalterlicher Mensch entdeckt seine Individualität und sein Gewissen als moralische Institution. Also, versteht man unter der Moderne die Zeit des individuellen, des wirtschaftlichen und des technischen Fortschritts und damit die Zeit auch des festen Glaubens an den Sieg der menschlichen Vernunft über die Natur und alle menschlichen Schwächen, dann ist das Ende der Moderne datierbar. Jetzt können Sie sich ausrechnen, wann die Moderne zu Ende war. Die sogenannte Neuzeit, also nach Antike, Mittelalter, Neuzeit. Die Neuzeit war zu Ende, als der aufgeklärte Verstand seine Unschuld verlor. Es waren nämlich aufgeklärte und vernunftbegabte Menschen, die planvoll und effektiv 6 Millionen Juden und Andersdenkende qualvoll ermordeten. Es waren aufgeklärte Geister, die Hiroshima und Tschernobyl veranstalteten. Es waren intelligente Wesen, die den kommunistischen Wahn einer zwangsverarmten Gesellschaft betrieben, der dann 1989 jämmerlich und endlich implodierte. So, die Moderne ist zu Ende. Der menschliche Verstand hat seine Unschuld verloren. An den Fortschritt und die Wissenschaft glaubt kein Mensch mehr. Was ersetzte nun nach dem Ende der Ideologien den Glauben an die menschliche Vernunft? Der Glaube an Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Ach, wäre das schön, wenn die vollen Kirchen der Montagsgebete in der Ex-DDR voll geblieben wären. Nein, der Glaube an das Geld und der Glaube an die Natur. Der Mensch des 21. Jahrhunderts lebt nämlich nur äußerlich in einer rasanten Hightech-Welt. Innerlich ist er zu den dumpfen Ohnmachts- und Angstgefühlen der Naturvölker zurückgekehrt. Symbole und Amulette, Rituale und Horoskope und eine postmodern zusammengestückelte Patchwork-Religiosität aus ein bisschen Frieden, ein bisschen Dalai Lama, ein bisschen Esoterik sollen jene Seelen-Wellness sichern, die Staat, Familie und Kirche offenbar nicht mehr garantieren können. Und welche Ethik und welche Moral folgert nun aus dieser postmodern geldgläubigen Religiosität? Wie lautet das Credo? Das ebenso einfache wie einleuchtende Glaubensbekenntnis der Postmoderne heißt: Gut ist, was gut tut. Sinn macht, was Spaß macht. Recht hat, wer hilft. Und wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja an alle gedacht. Christen hören und sehen und spüren diese Lebensphilosophie, nach der viele Menschen leben, mit Grausen. Aber, meine Damen und Herren, nach dem Ende der Gewissensherrschaft von Vernunft, Ideologie und auch nach dem Ende der Gewissensherrschaft der Institution Kirche, die Lufthoheit über die Stammtische hat auch die katholische Kirche, vielleicht nur noch in dieser Gegend, aber sonst, glaube ich, nirgendwo mehr. Wir haben weder die Macht noch die Autorität, unsere und wie wir meinen bessere und lebensförderlichere Werte und Normen auch durchzusetzen. Meine vierte Vision ist demzufolge, dass Sie als Christen in Ihrem Beruf, selbst denkt, ist ja an alle gedacht, und Privatleben Ihre moralischen Standards aus 10 Geboten und jesuanischer Ethik nicht immer nur beteuern. Es müsste, man sollte. Nicht immer nur einfordern an die Politiker, wo bleibt. Oder ihre Gültigkeit beschwören. Dann können sie sich mit dem Wachturm an den Hauptbahnhof stellen und sagen, eigentlich, wir beschwören eine Gültigkeit, an die sonst keiner glaubt. Sondern, dass sie ihre moralischen Standards nachvollziehbar vorleben. Nachvollziehbar, damit meine ich, transparent, einsichtig, nachprüfbar praktizieren und getrost auch drüber reden. Dass sie, es gilt ein freies Bekenntnis in dieser unserer Zeit, ne, bei allem Widerstreit im Kirchenchoral heißt, getrost drüber reden. Nicht rechthaberisch, wir wussten es ja immer, nicht hämisch, ihr Geschiedenen, da seht ihr mal, was ihr davon habt, auch nicht missionsgeifernd, eigentlich müsstet ihr alle so sein wie wir, sondern selbstverständlich. Selbstverständlich vorleben und bezeugen. Und übrigens das Gute, die Nächstenliebe, die praktische Nächstenliebe, selbst vergessen und nicht absichtsvoll tun. Als Jesus die Gerechten, Matthäus 25, die Gerechten lobt, ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht, krank, und so, Sie kennen das, ich war fremd, da sagen die doch, wann? Wie? Und zwar nicht nur deshalb, weil sie Christus nicht in den Armen an ihrer Tür erkannten, sondern weil sie den Vorfall selber vergessen hatten. Sie taten es nämlich selbst vergessen und nicht absichtsvoll, um schon wieder Punkte im Himmel zu sammeln oder als die besseren Bürger ihres Staates dazustehen. Die griechische Freundin unserer ältesten 15-jährigen Tochter hat mich in diesem selbstverständlich beiläufigen Missionarischsein beschämt. Sie wollte nach der Schule mitkommen zum Mathepauken. Mitten am Vormittag ruft sie mich aus der Schulpause im Büro an. Herr Malessa, entschuldigen Sie, macht es Ihnen oder Ihrer Frau was aus, heute vegetarisch zu kochen? Unsere Fastenzeit läuft nämlich noch. Griechisch-orthodoxes Ostern ist immer ein bisschen später, verstehen Sie? Und ich sage, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Dabei waren die Schnitzel schon aufgetaut. Und bei Tisch lud sie uns auch noch zur griechischen Osternacht am 4. Mai ein. Ganz selbstverständlich, kommen Sie doch mit. sind wir hingegangen, wunderschön, erst feierlich an der, am Altar seine Kerze entzünden, dann mitten in der Nacht Feuerwerkskörper losschießen. Es war ein fremdartiger, aber auch ein bewegender Abend. Ich könnte Ihnen jetzt zum Thema Werte vorleben von einem Geschäftsführer erzählen, der im Aufsichtsrat Fehler zugab und sich entschuldigte und nicht gefeuert wurde, sondern eine Welle der Solidarität auslöste. Ich könnte Ihnen von der getrennt lebenden Mutter zweier Kinder erzählen, die ausgerechnet im Sorgerechtsprozess die vielleicht schmerzhafteste Folter, die die moderne Gesellschaft noch bereithält, die ausgerechnet im Sorgerechtsprozess ihrer Rechtsanwältin untersagte zu lügen und gerade dadurch viel gewann. Ich könnte Ihnen von einer angesehenen Frau unserer Gemeinde erzählen, einer Mutter in Christo, um es mal altdeutsch zu sagen, die im Mütterkreis zugab, unser Urlaub letzte Woche war eine Katastrophe. Wir haben eine furchtbare Ehekrise. Bitte helft uns. Aber zu jedem meiner Beispiele würde Ihnen sofort ein riesengroßes, dickes Aber einfallen. Aus Ihrer Firma, aus Ihrer Familie, aus Ihrer Gemeinde. Mir selbst fallen auch viele Aber ein, aber was wollen wir mit diesen Gegenbeispielen eigentlich beweisen? Dass wir der Postmoderne nichts mehr zu sagen haben? Oder dass wir selbst, Sie und ich, eine Vertrauenskrise zu Gott, zu Jesus und dem Heiligen Geist haben? Wem der Kinderglaube an den Heiland mit Lämpchen, das sind diese grün stichigen, querformatigen Bilder, die es auf dem Flohmarkt gibt, ne? So. Wem der Kinderglaube an diesen Jesus aus den Zeichnungen des 19. Jahrhunderts zerbrach. Wem der Glaube an die Bibel als Allwetter-Telefonbuch und Sündenregister für Gewissensfragen abhanden kam, weil er sie mal wirklich aufmerksam und intellektuell redlich gelesen hat. Wem die Geborgenheit in einer Gemeinde zerschlagen wurde, den betrifft meine fünfte und letzte Vision. Vision bitte im Sinne von, was ich mir für die Zukunft wünsche und Ihnen. Nämlich die Vision, dass Ihr Gottesbild sich verändern darf. Fast hätte ich gesagt, dass Gott sich in Ihrem Glauben verändern darf. Die vielleicht radikalste und brutalste dynamische Veränderung, um es mit dem Thema zu sagen, die ein Volk überhaupt erleben kann, können Sie nachlesen in den biblischen Büchern 5. Mose, Josua und Richter, Könige und Samuel. Erzählt wird von einem Volk, das aus der Wüste in ein fruchtbares Küstenland einwandert, vom Nomadenzelt zum Bauerngehöft wechselt, von der Viehwirtschaft in der Steppe zum Fruchtanbau im Bergland, von der jahreszeitlichen Herdenhaltung zu Handel und Handwerk in Städten und Dörfern, vom Tauschhandel zwischen Nomadensippen zum organisierten und steuerpflichtigen Geldverkehr zwischen Firmen und Orten. Also von der meist etwas inzestgefährdeten Partnersuche in der eigenen Großfamilie zu neuen ehelichen und familiären Verbindungen mit ortsansässigen Kanaanäern, Hethitern, Philistern und Ammonitern. Stellen Sie sich bitte diesen Umbruch in der Gesellschaft vor, in seiner ganzen Dynamik. Sowas passiert nicht von Dienstag auf Mittwoch. Die sogenannte Landnahme der Kinder Israel vollzog sich, so schätzt man, von etwa 1200 bis 1000 vor Christus. Und bezeichnenderweise ist genau diese Phase der Einwanderung, der Landnahme, die Zeit einer religiösen Dauerkrise in Israel. Warum? Weil Gott plötzlich weder in der Wolke bei Tag noch in der Feuersäule bei Nacht zu sehen ist. Früher haben wir ihn doch immer vor uns gesehen. Weil es kein Manna vom Himmel und kein Wasser aus dem Felsen mehr gibt. Es sind doch noch Wunder passiert früher, oder? Weil der alte Wander-Jahwe irgendwie blass aussieht gegen die lokal stabilen Baal und Astarte. Das sind Zuständigkeitsgottheiten und Wohlstandsgaranten, denen opfert man was und dann hat man auch was davon. Meine Damen und Herren, das neue Wirtschaftssystem 1200 bis 1000 vor Christus und der damit verbundene, völlig veränderte Lebensstil verändern auch das Gottesbild der gläubigen Juden. Nachzulesen im Alten Testament. Da mögen die, so denken die Leute, da mögen die stockkonservativen Theokraten Samuel und Elia und Elisa so viel wettern, wie sie wollen. Eigentlich möchten wir jetzt einen richtigen König und eine richtige Ortsgottheit. Und prompt beginnt der alttestamentliche Dauerstreit ums rechtmäßige Lokalheiligtum. Welcher Tempel, welcher Altar, welcher heilige Schrein ist der einzig wahre und gültige? Bethel und Sichem und Jerusalem und sonst noch wo. Es zieht sich übrigens durch bis ins Neue Testament, als die Frau am Jakobsbrunnen zu Jesus sagt, ja, ich kann ja leider nicht anbeten, ich bin ja Samariterin, wir müssen ja auf den Gerizim und ihr geht nach Jerusalem. Und Jesus sagt, vergiss es. Es wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. Also die religiöse Dauerkrise ist die Frage, ist Gott hier bei uns oder ist er dort bei denen? Und woran merke ich, dass er hier ist? Es ist die Frage nach der Wirkmächtigkeit Gottes im Leben und der Erfahrbarkeit Gottes. Und jetzt mache ich einen gedanklich gewagten Sprung, von dem ich nicht mal weiß, ob ich ihn schon wirklich zu Ende gedacht habe. Aber man darf ja manches Mal Hörer auch an der Werkstatt teilnehmen lassen. Meine Frage ist, das dürfen Sie gerne diskutieren in der Pause oder auch mit mir, könnte es sein, dass wir heute, 3000 Jahre später, in Zukunft eine umgekehrte kulturelle Revolution bekommen. Nämlich von der Sesshaftigkeit zur modernen industriellen, zum modernen industriellen Nomadentum. Vom jahrhundertelang ortsansässigen Handwerksbetrieb zu einem kaum mehr lokalisierbaren, weltweit vernetzten Global Player Betrieb, deren junge Ingenieure, Verkäufer und Controller heute in Sindelfingen und morgen in Detroit arbeiten. Die ganz selbstverständlich ein paar Jahre bei SAP in Wiesloch und dann ein paar Jahre bei Microsoft in San Jose waren. Wächst vielleicht eine Generation heran, die als Kleinkinder mit der Familie schon auf den Kanaren waren, und zwar alle Inseln in der Reihenfolge, dann im Schüleraustausch als Au-pair in Frankreich, England oder den USA waren, die bereits hier in Deutschland neben Mitarbeitern aus aller Welt im Team arbeiten und die selbst dann kulturell und revolt arbeiten, religiös durch die Welt nomadisieren können, wenn sie den heimischen Sessel vor dem Internetbildschirm gar nicht verlassen. Meine fünfte Vision heute Morgen also ist, dass diese postmodernen Industrienomaden in ihrer religiösen Krise, in ihrer postmodernen Religion, nicht den evangelisch-katholisch-evangelikal-charismatisch-rechts-links-mitte-evangelikal- oder soft- oder hardcore-charismatischen Lokalgott und den Streit um den wahren, bei uns nur erfahrbaren Gott erleben, sondern dass die modernen Industrienomaden einen mitgehenden Jahwe kennenlernen. Den Gott, der tatsächlich Manna vom Himmel und Wasser aus dem Felsen, der Feuer bei Nacht und Wolkensäule bei Tag von sich zeigt. Der also natürlich nicht nur geografisch mitwandert, sondern der vor allem durch die dynamischen Veränderungen der eigenen Frömmigkeit mitgeht. Meine Vision für die Zukunft ist, dass Sie Gott erleben, wie er auch durch die Veränderungen Ihres Glaubens mitgeht. Dass also postmoderne Kinder unserer Zeit den lebendigen Gott erfahren, wie er sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Und was hat Jesus Christus von sich selber gesagt? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zwei von den drei Worten sind hochdynamisch. Er hat nämlich nicht gesagt, ich bin der Standpunkt und damit basta. Sondern er hat gesagt, ich bin die Wahrheit, die mit dir auf dem Weg ins Leben ist. Vielen Dank fürs Zuhören.